HR Info. Kulturlust.
Mit Juliane Orth. Seit 50 Jahren steht der Liedermacher Hannes Wader auf der Bühne. Jetzt, im Alter von 75 Jahren, reicht es ihm. Im Herbst kommt die Abschiedstournee. Noch einmal können die Fans die poetischen, intensiven und oft kritischen Texte von Hannes Wader hören, über den Reinhard May gesagt hat:
Mein Freund Hannes hat die Musikszene in diesem Land bewegt. Und er hat das erreicht, wovon alle Liedermacher träumen, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen.
Ob Hannes Wader das selber auch so sieht und ob Ende des Jahres wirklich Schluss ist mit dem Liedermachen, das klären wir in dieser Kulturlust. Hannes Wader lebt seit bald 10 Jahren in Kassel. Wirklich heimisch geworden ist er dort nicht, aber darüber reden wir gleich. Erstmal gucken wir auf das kulturelle Großereignis, das die Stadt Kassel gerade, wie ja alle 5 Jahre wieder, ein bisschen aus den Angeln hebt, die Documenta. Die größte Ausstellung zeitgenössischer Kunst. Es gibt so viel zu sehen, dass man nur schwer einen Überblick bekommt. Deshalb werfen wir in HR Info einen genauen Blick auf ausgewählte Kunstwerke. Diesmal geht es um einen Film. I Had Nowhere to Go heißt er. Und darin porträtiert der Künstler Douglas Gordon den litauischen Dokumentarfilmer Jonas Mikas.
HR Info. Dokumentarcheck von Jan Tussing.
Douglas Gordon ist ein schottischer Künstler und Filmemacher. Er unterrichtet an der Städelschule in Frankfurt und lebt in Berlin. Auf der Documenta 14 zeigt er seinen neuen, rund 100-minütigen Film über den experimentellen Filmemacher Jonas Mikas mit dem Titel I Had Nowhere to Go.
I Had Nowhere to Go, which is a portrait of a displaced person.
Es ist das Porträt eines Vertriebenen. Es ist die Lebensgeschichte von Jonas Mikas. In Litauen geboren, überlebte er den Zweiten Weltkrieg und wanderte dann in die USA aus.
It's a kind of life story of Jonas Mikas.
So sieht es aus.
Douglas Gordons Installation besteht aus einer Bildprojektion, in der via Voice-Over die Stimme des Filmemachers Jonas Mikas zu hören ist. Er liest aus seiner 1991 erschienenen Autobiografie.
Eine russische Offizierin rennt auf mich zu und reißt mir meinen Fotoapparat aus der Hand. Sie zieht den Film raus, schmeißt ihn in den Staub und zertritt ihn mit ihrem Stiefel. Dann zeigt sie auf ein Haus, etwa 300 Meter von der Straße entfernt, und schreit mich an. Hau ab, Junge! Ich hatte wirklich Glück, dass sie mich nicht erschossen hat, denn ich war nur Luft für sie.
Jonas Mikas überlebte den Überfall der Nazis auf sein Dorf, genauso wie den Einmarsch der Roten Armee. Douglas Gordon lernte Jonas Mikas in den 90er Jahren persönlich kennen und entschied sich, dessen Lebensgeschichte zu verfilmen.
Das will der Künstler damit sagen.
Die Geschichte von Jonas Mikas ist die eines typischen Kriegsopfers aus dem Zweiten Weltkrieg. So wie er mussten Millionen von Menschen in Europa ihre Heimat nach dem Krieg verlassen. I Had Nowhere to Go berührt ein universelles Thema, das gerade heute wieder viele Menschen auf der Welt betrifft. In Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika schwingt bei dem Gedanken von vertriebenen Menschen sehr viel bei uns mit. Wir haben den Dokumentarfilm zuerst in Athen gezeigt, sagt Gordon, wo ja eine riesige Menge vertriebener Menschen strandet. Und das zeigt dir, gerade wenn du denkst, das Leben wird besser, erkennst du, die Dinge haben sich doch nicht so sehr verändert. Vielleicht sind sie sogar etwas schlechter geworden. Und das hier ist die Geschichte eines 94-jährigen Mannes, der überlebt hat.
Here is a 94-year-old fellow who survived.
Douglas Gordon erzählt dabei nicht nur die Lebensgeschichte, er erklärt auch, was Jonas Mikas vielleicht gerettet hat. Denn um zu überleben, braucht ein Mensch nicht nur Nahrung, sondern auch Inhalte.
There's a constant theme of being starving.
Es gibt das immerwährende Thema des Verhungerns und der Wahl zwischen Nahrung und Büchern. Denn beides nährt die Seele. Das ist ein universeller Gedanke. Du brauchst Worte, um dich zu stützen und zu erhalten. Und du brauchst auch eine Kartoffel, nicht viel mehr.
You need words to sustain you and you need a potato. Not much more.
So kommt es an.
Der Film über den Experimentalfilmer Jonas Mikas ist selbst ein Experimentalfilm. Wie schon in seinen Filmen davor, experimentiert Gordon auch hier. Wir hören Jonas Mikas die ganze Zeit sprechen, sehen ihn aber nie. Ton und Bild klaffen auseinander. Damit will Gordon die Nichtdarstellbarkeit einer Katastrophe wie dem Zweiten Weltkrieg reflektieren. Das macht den Film sehr eindringlich und zu einem besonderen Kunstwerk auf der Documenta.
HR Info. Documenta-Check. Auch auf hrinforadio.de.
Der Film I Had Nowhere to Go von Douglas Gordon wird auf der Documenta jeden Tag 4-mal im CineStar in Kassel gezeigt. Weitere Informationen dazu unter hrinforadio.de. An diesem Wochenende feiert Hannes Wader seinen 75. Geburtstag. Der Liedermacher steht seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne. Für den Herbst hat er seine Abschiedstournee angekündigt unter dem Titel Macht's gut. Seinen ersten Auftritt hatte Hannes Wader 1966 beim Burg-Waldeck-Festival im Hunsrück. Schnell fasste er Fuß in der Westberliner Folkszene, wo er zusammen mit Reinhard May über die Bühnen tourte. Reinhard May hielt auch die Laudatio, als Hannes Wader 2013 mit dem Echo für sein Lebenswerk geehrt wurde. Hannes Wader ist der Vertreter der eher leisen, aber auch dezidierten Töne. Arbeiterlieder, politisch klar linksorientierte Texte und Klassenkampfrhetorik gehören zu seinem Repertoire. Dazu eine klare, oft poetische Sprache und Lieder, die auch mal eine epische Geschichte erzählen, wie zum Beispiel sein Tankerkönig. Der vermutlich bekannteste Titel von Hannes Wader ist Heute hier, morgen dort, oft gecovert und meist das Auftaktstück bei seinen Auftritten. Hier ein Titel von seiner bisher letzten CD Sing, wo ich herkomme.
Schon als ich noch jung war, tat ich selten, was ich sollte, aber nicht, weil ich das, was ich sollte, nicht tun wollte. Konnte nur nicht den Erwartungen entsprechen, die andere an mich hatten, konnte ich auch später nie. Der Bengel landet nochmal in der Gosse, diesen Satz sprach Onkel Heinz, er selbst hatte einen Logenplatz. Und zwar als Pförtner in der Backpulverfabrik von Dr. Oetker, damals machte ich Straßenmusik. Also fast schon in der Gosse, doch ich hätte es nicht mal gemerkt, wenn ich abgestürzt wäre, auch egal. Denn die Fallhöhe für einen aus der Unterschicht wie mich wäre zu gering gewesen, tiefer ging's ja nicht. Wo ich hier komme, dahin gibt es für mich kein Zurück. Vom Leben an fremde Ufer gespült bin ich zum Glück. Nie zu hart gestrandet, doch auch nie wirklich gelandet und zu Haus gefühlt. Hab ich mich nie, wo ich auch war. Das ist okay, so damit komme ich klar.
Wo ich herkomme, von Hannes Waders letzter CD Sing. Hannes Wader, der große Liedermacher, ist 75 Jahre alt geworden. Alles Gute zum Geburtstag.
Herzlichen Dank.
In dem Titel, den wir gehört haben, singen Sie, zu Hause gefühlt habe ich mich nie, wo ich auch war, aber damit komme ich klar. Wie geht das denn, wenn man mit 75 Jahren immer noch nirgendwo zu Hause ist? Fehlt Ihnen das oder brauchen Sie das gar nicht?
Nein, seitdem ich mir das so klar gemacht habe, wie ich es in diesem Refrain dieses Songs, dieses Talking Blues sage, ist es okay so. Damit komme ich klar. So ist es eben. Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt da, wo ich jetzt bin, bleiben werde. Keine Ahnung.
Da, wo Sie jetzt sind, das ist ja Kassel, da leben Sie seit fast 10 Jahren, muss man ja jetzt schon sagen. Wie ist es denn dort mit dem Zuhausegefühl? Hat sich das da vielleicht ein bisschen mehr eingestellt?
Nein. Ich brauche das Gefühl, zu Hause zu sein, nicht mehr. Das ist ein bisschen paradox, weil ich habe einen wunderbaren Garten. Und ich wühle den ganzen Tag im Garten. Das schafft schon eine Art eines Gefühls von Zuhause sein. Die meisten Kollegen, die ich kenne, das sind urbane Typen. Das sind auch Rampensäue, die wollen auf der Bühne stehen und auf der Bühne sterben, unterwegs sein. Und ich bin der Einzige, der im Garten wühlt.
Sie sind jetzt seit mehr als 50 Jahren Musiker. Anfangs waren Sie beeinflusst vom französischen Chanson und von der Folkbewegung aus den USA. Und dann haben Sie haben es gerade vorhin schon kurz erwähnt, den Talking Blues. Das war so Ende der 60er Jahre in Deutschland etabliert. Und das ist für Sie offenbar immer noch ein gutes Stilmittel, oder?
Ja, ist es. Ich kenne das Wort, den Begriff Talking Blues, noch von meinem ersten Waldeck-Auftritt 1966. Da gab es einen Kollegen, Colin Wilkie, ein englischer Folksinger, Singer-Songwriter, der sagt, wenn du viele Texte unterbringen willst, dann mach doch einen Talking Blues. Hör dir mal Dylan an. Bob Dylan ist ein Meister des Talking Blues. Und so war es dann auch. Und das hat mich dann sofort fasziniert. Und das ist immer ein Medium, ein Genre gewesen, was ich immer sehr geschätzt habe. Für mich ist der Talking Blues ja auch ein Vorläufer beziehungsweise eine antike Form des Rap.
Wenn wir jetzt nochmal auf den Titel »Wo ich herkomme« zurückkommen. Inhaltlich greifen Sie da ja auch die Arbeiterlieder auf, für die Sie auch sehr berühmt geworden sind. Sie singen da von der Arbeiterklasse. Wenn man das jetzt heute hört, kommt einem das irgendwie gar nicht mehr so zeitgemäß vor. Gibt es die Arbeiterklasse in der Form denn überhaupt noch?
Das weiß ich nicht. Aber den Ausdruck Arbeiterklasse, den verwende ich gerne. Und gerade, weil er nicht mehr zeitgemäß erscheint. Klassenfrage beispielsweise ist für mich immer noch zentral. Es gibt einen Ausspruch von Bourdieu. Bourdieu war ein Soziologe, der hat gesagt, man kann seiner Klasse nicht entkommen, man kann sie nur verraten. Wie wahr?
Und das wollen Sie auf keinen Fall. Nein. Sie versichern ja die Arbeiter in diesem Stück auch ihrer Treue und ihrer Solidarität und dass sie dem Kampf für das Recht sich weiter verpflichtet fühlen. Dieser Kampf geht für Sie also immer noch weiter.
Ja, und wie? Es ist nur eine andere Phase des Klassenkampfes, in dem wir uns hier global befinden.
Als Sie 2013 den Echo für Ihr Lebenswerk bekommen haben, hat Reinhard May die Laudatio gehalten und er hat gesagt, Hannes Wader hat erreicht, wovon alle Liedermacher träumen, nämlich die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Ist das auch Ihre Bilanz?
Nein. Reinhard, ich danke ihm dafür. da hat er ein bisschen zu dick aufgetragen. Ich finde es in Ordnung, dass ich und meine Lieder in der Welt sind. Aber ob ich die besser gemacht habe, daran zweifle ich.
Sie standen ja auch oft nicht alleine auf der Bühne. Einer Ihrer ganz langjährigen Weggefährten ist Konstantin Wecker. Sie sind oft zusammen mit ihm aufgetreten. Und eigentlich ist er ja schon so ein gewisser Kontrapunkt zu Ihnen. So ein bayerischer, opulenter Lebemann, der trifft auf einen doch eher zurückhaltenden, norddeutsch geprägten Liedermacher. Wie wichtig ist diese Verbindung für Sie zu Konstantin Wecker?
Ja, Sie sprachen von Kontrapunkt. Das war etwas, was mir die ganze Zeit noch gefehlt hatte, bevor Konstantin und ich zusammenkamen. Ja. Er ist auch Singer-Songwriter, aber damit sind die Gemeinsamkeiten fast schon erschöpft. Er ist so ganz anders als ich. Und ich glaube, dass das für mich zu einem inneren Gleichgewicht beiträgt.
Sie sind ja jetzt im Herbst auf Abschiedstournee unter dem Titel »Macht's gut«. Und mit ganz wenigen Ausnahmen haben Sie immer Ihre Konzerte mit heute hier, morgen dort begonnen. Wird das bei Ihrer Abschiedstournee auch wieder so sein oder machen Sie jetzt mal alles ganz anders?
Ich weiß es noch nicht. Ich kann es noch nicht sagen. Ich habe zwar schon ein Programm im Kopf, aber ich habe mich noch nicht weiter damit beschäftigt.
Haben Sie sich noch nicht so festgelegt?
Nein, das kommt noch.
Und warum ist es eigentlich immer heute hier, morgen dort? Warum steht das immer am Anfang?
Das ist ein Lied, das ich im Schlaf kann und das ist wichtig, weil ich mit zunehmendem Alter auch auf der Bühne unsicherer werde. Ich habe Lampenfieber und mit diesem Lampenfieber kommt es zu der Furcht, plötzlich hängen zu bleiben, den Text zu vergessen. Früher habe ich auch immer den Text vergessen. Dann habe ich den Leuten gesagt, das sind meine Lieder und ich kann meine Lieder, die kann ich so oft vergessen, wie ich will. Kam gut an während der Zeit der anti-autoritären Bewegung und so weiter. Dann später, wenn ich was vergessen habe, haben mir die Leute von unten den Text zugerufen. Das möchte ich aber nicht mehr. In der Jugend geht das. Dann ist es eine Attitüde. Aber wenn man im Alter einen Text vergisst, ist es Alzheimer, ist es Demenz. Und davor habe ich auch Angst, dass man das denken könnte.
Also
das kommt alles so dazu.
Dann wieder der Einstieg mit heute hier, morgen dort. Am 30. November ist dann das wirklich letzte Konzert in Berlin im Tempodrom. Wie wird das sein? Wird das Erleichterung für Sie sein oder vielleicht dann doch auch große Wehmut?
Das weiß ich noch nicht. Ich habe nie länger pausiert als 1 oder 3 Monate. Und deshalb weiß ich nicht, wie es mir ergehen wird, wenn plötzlich die Leere da ist. Vielleicht kriege ich einen Schock, ich weiß es nicht. Dennoch werde ich aufhören.
Haben Sie sich denn was vorgenommen oder stellen Sie sich dieser Leere erstmal so?
Ich habe mir nichts vorgenommen. Mir fällt immer was ein. Und wenn es neue Lieder schreiben ist.
Also Lieder machen Sie auf jeden Fall weiter?
Auf jeden Fall weiter. Ja, ich möchte auch noch hier und da auch noch mal vereinzelt auftreten. Und ins Studio gehe ich sowieso.
Also, man wird doch noch etwas hören von Hannes Wader. Er feiert an diesem Wochenende seinen 75. Geburtstag und im Herbst gibt er seine Abschiedstournee. Dann wird man ihn im Oktober in Gießen und Hanau sehen können und im November in Hofgeismar. Alles Gute, Hannes Wader.
Ich danke Ihnen.
Der norwegische Schriftsteller Karl-Uwe Knausgard wird gefeiert wie ein Popstar. Seine Lesungen müssen in immer größere Säle verlegt werden und sind trotzdem ausverkauft. Dabei schreibt der norwegische Schriftsteller nur über sich selbst und sein eigentlich nicht besonders aufregendes Leben. Das hat ihm offenbar Stoff für ganze 6 Bände gegeben, die in Norwegen den Titel Min Kamp tragen, also Mein Kampf. Der 6. und letzte ist jetzt auch auf Deutsch erschienen. Kämpfen heißt er und HR2 Literaturredakteur Alf Menzer hat ihn gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Dieses Buch ist, zugegeben, eine Zumutung. Aber das war Knausgards autobiografisches Projekt von Anfang an. Mein Kampf, das ist der obsessive Versuch eines Autors, durch das möglichst genaue Beschreiben des eigenen Lebens größtmögliche Kontrolle über dieses Leben zu gewinnen. Kämpfen ist der Abschluss dieses radikalen Selbstermächtigungsprojekts und zugleich ein Nachdenken über die Bedeutung dieser Bücher für das Leben ihres Autors und der Menschen, die zu diesem Leben gehören. Es besteht aus 2 Teilen. Der erste spielt wenige Tage vor der Veröffentlichung des ersten Bandes von Mein Kamp im Jahr 2009 und handelt unter anderem von den wütenden Reaktionen eines Onkels Knausgards, der die Veröffentlichung unter allen Umständen verhindern will. Der zweite Teil schildert die Zeit vor dem Erscheinen des dritten Bandes und vor allem die schwere Depression, die Knausgards Bücher damals bei seiner Ehefrau auslösten. Zwischen diesen beiden Teilen gibt es einen fast 500-seitigen Essay über verschiedene Schriftsteller, den Holocaust, über Hitler und darüber, welche Beziehungen zwischen Hitlers Mein Kampfwerk und dem von Knausgard bestehen. Alles in allem sorgt das dann für einen Umfang von mehr als 1200 Seiten. Wie gesagt, eine ziemliche Zumutung.
Wie es geschrieben ist.
Das ist in diesem Fall gar nicht so eindeutig zu sagen. Der Essay über Hitlers Mein Kampf und alles, was dazugehört, ist teilweise in einem literaturwissenschaftlichen Fachjargon geschrieben, der ein flüssiges Lesen nicht unbedingt erleichtert. Bei aller Mühe, die diese Lektüre bedeutet, gelingen Knausgard dann aber immer wieder äußerst präzise Einsichten, wie zum Beispiel diese hier.
Hitler hat erkannt, dass Gefühle immer stärker sind als Argumente. Und die Stärke in einem Wir, die Sehnsucht, der Traum und die Lust auf eine Gemeinschaft unendlich viel größer ist als die Kraft, die in der Fürsorge für ein Sie liegt.
In den autobiografischen Teilen dieses Buches schreibt Knausgard dann wieder einen schnörkellosen Stil, der jedes Ereignis und jeden Gedanken genauestens protokolliert. Das wirkt auf den ersten Blick banal, entfaltet aber sehr schnell jenen Sog, für den Knausgard von seinen Fans geliebt wird und lässt in dieser scheinbaren Alltäglichkeit dann doch plötzlich poetische Momente wie diesen aufblitzen.
Ich blickte über den Sund. Im Nordwesten erhob sich beunruhigend nah die gigantische Öresundbrücke. Die blaue Luft über der blauen, glitzernden Meeresoberfläche war voller kleiner, schwarzer Punkte, von denen ich wusste, dass es sich um Marienkäfer handelte. Und ich dachte, so endet die Welt.
Wie es gefällt.
Ich habe mich von diesem Erzählsog mitreißen lassen. Ich bin Knausgard 1280 Seiten fasziniert gefolgt. Ja, ich habe mich ständig gefragt, was daran Literatur, was daran bloß das banale Leben eines Autors ist und warum mich das alles interessieren soll. Aber genau das ist die Frage, um die es Knausgard geht. Er will das Verhältnis von Literatur und Leben mit einer Radikalität ausloten, wie es kaum jemand vor ihm gewagt hat. Man muss an dieser Fragestellung interessiert sein, dann ist dieses Buch ein unvergleichliches Abenteuer. Ist man es nicht, wird man es nach wenigen Seiten gelangweilt zur Seite legen. Für mich war es eine 1280-seitige Offenbarung. Bislang das größte Literaturerlebnis dieses Jahres.
HR Info, der Büchercheck. Jetzt auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung. Alle Infos auf hrinforadio.de.
Die 1280 Seiten Kämpfen von Karl-Uwe Knausgard sind bei Luchterhand erschienen und kosten 29 €. Auch wenn Knausgard viele Fans hat, an diesen Erfolg wird er wohl niemals heranreichen. Am Montag ist es 20 Jahre her, dass in England Harry Potter und der Stein der Weisen erschienen ist. Die Autorin J.K. Rowling war eine arbeitslose Sozialarbeiterin und hatte mal aus Spaß eine Geschichte über einen Zauberlehrling zusammengeschrieben. Am Anfang waren es gerade mal 500 Exemplare, inzwischen haben sich die 7 Bände der Zauberersaga mehr als 450 Millionen Mal verkauft. Und wer die Bücher nicht lesen wollte, der konnte sie hören. Der Schauspieler Rufus Beck hat in den Hörbüchern Harry Potter und allen seinen Freunden wie auch seinen Feinden eine Stimme verliehen.
Das erste Mal nach Hogwarts?
Ja, sagte Harry. Die Sache ist die, ist nämlich ich weiß nicht, wie ich
wieder zum Gleis kommen sollst.
Keine Sorge, sagte sie. Du läufst einfach schnurstracks auf die Absperrung vor dem Bahnsteig für die Gleise 9 und 10 zu. Halt nicht an und hab keine Angst, du könntest dagegen knallen. Das ist sehr wichtig.
Für seine Einmann-Hörerlebnisse hat Rufus Beck viele Preise bekommen und dem Genre Hörbuch massiven Aufwind gegeben. In HR Info hat er erzählt, wie er dabei vorgegangen ist.
Ich habe mir keine großen Gedanken gemacht, ein Konzept zu entwerfen, wie man diese Figuren über das nächste Jahrzehnt entwickeln wird, sondern ich bin einfach reingegangen und habe mich so auf meine Intuition verlassen, auf meinen Spaß. Ich hatte vollkommen freie Hand. Ich durfte also den Figuren so einen extremen Charakter geben, wie ich es mir für die jeweilige Figur vorstellte. Und der große Erfolg bei Harry Potter ist, dass Eltern oder Erwachsene gleichermaßen Jugendliche und Kinder das gehört haben. Und das ist das Besondere von Joanne Rowling, dass sie etwas geschaffen hat, einen Spagat zwischen Eltern und Kindern, dass beide auf ihre Kosten kommen, beide ihren Spaß haben. Es fing vielleicht als Kinderbuch an, es hörte aber eigentlich auf als ein Abenteuer- und Fantasy-Roman. Und dieser Erfolg, da kamen eben alle Dinge zusammen. Ein tolles Buch, eine schöne Idee, ein Hörbuch zu gestalten. Ein Publikum, was vielleicht auf so eine Geschichte gewartet hatte. Und ja, das war der glückliche Moment.
Der Schauspieler Rufus Beck ist die Stimme von Harry Potter und selbst immer noch fasziniert vom großen Erfolg der Bücher und Hörbücher von J.K. Rowlings Zauberlehrling. Harry Potter wurde eine globale Kultfigur und manchmal hatte der Hype auch etwas bizarre Züge.
Wir haben im Angebot Alraunenmilch, Aurorentrank und Drachenelixier.
Merkwürdiges Angebot für eine Buchhandlung? Nein, das war ganz normal, wenn ein neuer Harry Potter Band erschien. Da setzten sich gestandene Buchhändlerinnen komische Hüte auf, verwandelten ihre Läden für eine Nacht in Zauberschulen, servierten Alraunenmilch und verkauften schlag 12 Uhr Mitternacht das neueste Werk.
Wer möchte ein Buch. Bitte hierher kommen.
Die Läden waren voll mit Fans, kaum vorstellbar. Junge Menschen wollten unbedingt ein Buch haben, aus Papier, und das dann auch noch lesen.
Klasse, wir haben ein Buch.
Juhu. Gedrängel, alle wollten es zuerst haben. Ist nicht ganz so dick wie der fünfte, aber trotzdem schon okay.
Ich war total gespannt, weil ich bin ein großer Harry Potter Fan, habe mich total gefreut auf den letzten Band. Ja, und ich bin jetzt einfach aufgeregt und will jetzt einfach lesen.
Ich wäre gern wie Harry Potter zauberhaft.
Das waren richtige Partys, ein Fest fürs Lesen. Vergleichbar ist dieser Hype allenfalls mit dem Aufruhr, den der Verkaufsstart eines neuen iPhones auslöst. Apple und Potter haben noch mehr gemeinsam. Ein ausgefeiltes Marketing und eine treue Anhängerschaft. Man könnte auch sagen, Abhängige.
Ich wollte unbedingt dieses Buch haben. Eine logische Erklärung gibt's keine.
Man kann nicht mehr aufhören zu lesen. Ich habe die Bücher 1 bis 5, glaube ich, jetzt schon über 20 Mal gelesen. Und die sind so gut geschrieben, so leicht verständlich geschrieben.
Und man lebt mit den Figuren praktisch mit.
Ich bin 68 Jahre alt. Bin Rentner, habe wieder Zeit. Vielleicht werde ich auch immer kindischer, ich weiß es nicht.
Ja, das können wir von hier aus nicht beurteilen. Sicher ist, einfach nur Bücher kaufen reicht gar nicht. Da gibt's noch viel mehr.
Heute im Angebot. Lumos Nox Lichtschalteraufkleber, Harry Potter Premium Qualität. Circa 2x4 cm für nur 2,99 €. Oder die Harry Potter und die Heiligtümer des Todes goldener Schnatzhalskette. Statt 16,99 € jetzt nur 8,99 €. Und Bertie Botts Flavor Beans, jetzt auch mit Ohrenschmalz und Regenwurmgeschmack.
Muss jeder Harry Potter Fan haben. Aber noch wertvoller wäre ein Buch der allerersten Auflage. Eins mit Fehler im Text. Eins, wo in der Liste mit den Dingen, die der kleine Harry für die Zauberschule braucht, zweimal Zauberstab steht. So ein Exemplar ist inzwischen mehr als 20.000 € wert. Und das ist selbst für Harry Potter manchmal schwer zu verstehen.
Ich meine, ich bin doch nur Harry. Nur Harry.
nicht der erste Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nicht mehr beherrschen kann. Stefan Bücheler über den Harry Potter Hype. Vor 20 Jahren erschien in England der erste Band und löste eine beispiellose Erfolgsstory aus. Das war die Kulturlust. Die Sendung gibt es auch unter hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.